Leute, ich war geschockt gestern. So etwas gab es meiner Meinung nach in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie. Gestern wurde vor den Augen von tausenden Zuschauern Charlie Kirk ermordet. Wie er ermordet wurde, was die Hintergründe sind, darüber wird die nächsten Monate garantiert wirklich heftig debattiert werden. Die Graben in Amerika zwischen der linken und der rechten politischen Seite, die sind sowieso schon sowas von tief. Das ist noch viel schlimmer, als wir sie in Deutschland haben. Und die haben sich seit dem gestrigen Tag garantiert militärisch noch vertieft, weil jetzt wirklich Leute dabei sind. Charlie Kirk, der Mann, dem gestern hier in den Hals reingeschossen wurde, von einem Sniper, der geflohen ist seitdem auf einem Schulcampus, vor tausenden Zuschauern, also Kian, ich glaube, du hast das auch gesehen, dem ist das Blut hier rausgespritzt. Zwischendrin, er hat gerade einfach debattiert. Nichts Gewaltvolles, nicht gehetzt, gar nichts. Er hat mit anderen Leuten debattiert und dann hat man ihn hinterrücks erschossen. Und der Mann ist Familienvater, darum soll es heute gehen, in einer Sondersendung unseres Podcasts Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kira Schusseinpur. Kian, wie hast du das erlebt?
Ich grüße dich, Philipp, ich grüße alle Podcast-Hörer. Also ich war wirklich einfach nur schockiert. Mir hat ein Freund von mir auf Telegram geschrieben und gesagt, der unseren Podcast nicht verfolgt, einfach weil er Englisch spricht und unseren Podcast nicht versteht, hat mir einfach random geschrieben und gesagt, hey Mann, jetzt verstehe ich, warum es so intens ist und so, du musst echt auf dich aufpassen, seitdem das mit Charlie passiert ist. Und dann habe ich gesagt, hä, wie, was ist passiert? Und dann schickt er mir einen Clip auf Twitter und ich klicke diesen Link an und in diesem Video sitzt Charlie halt auf einer Bühne, das ist die Person, die gestorben ist, und plötzlich, boom, Sniperschuss in seinen Hals rein. Und er knickt um, man sieht schon, also von der Bewegung, wie er umknickt, dass das ein tödlicher Schuss war. Und wird bei helllichtem Tage wirklich einfach ermordet, ist Opfer eines Attentats. Und der Grund, warum mich das so krass schockiert und überrascht hat, ist, weil Charlie Kirk kein aktiver Politiker ist. Wobei eigentlich das schon krass zu sagen ist, weil... Ich meine, wir hatten das Attentatsversuch auf Trump, das ja gescheitert ist, wo sie auch versucht haben, ihm in den Kopf oder in den Hals zu schießen. Aber also wenn es ein aktiver Politiker wäre und da gibt es einen Attentatversuch, hätte mich das weniger schockiert, obwohl es genauso schlimm ist. Aber er ist ja einfach nur ein Podcaster gewesen, ein Kommentator. Er war ein politischer Kommentator, so wie ich das verstanden habe. Jemand, der debattiert hat. Ein Influencer, könnte man sogar so sagen. Hauptberuflich ein Influencer, der virale Clips hat, in denen er zu Universitäten geht in Amerika und dort mit den Studenten debattiert. So ist er bekannt geworden. Dann hatte er seinen eigenen Podcast. Natürlich war er politisch aktiv. Natürlich war er auch auf einer Seite des politischen Spektrums, und zwar auf der rechten Seite. Und natürlich hat er auch im Wahlkampf, denke ich mal, auf jeden Fall die Trump-Administration dahin verholfen, wo sie jetzt ist. Aber... Alter, der Typ ist Podcaster, der ist Influencer und der wird bei helllichtem Tage einfach mal erschossen. Exekutiert. Ich sitze da, ich sehe dieses Video und ich bin einfach nur schockiert, dass so etwas passiert. Und ja, das beschreibt eigentlich am besten meine Reaktion darauf. Der Schockzustand, das ist, und es geht gar nicht darum, dass es nicht sonst wo auf der Welt auch passiert, dass jetzt nicht beispielsweise in Gaza auch Menschen sterben, sondern es geht darum, dass wir in einem westlichen Land wie Amerika eine Person haben, die ja eigentlich nicht mal aktiver Politiker ist, sondern ein Kommentator, ein Influencer, ein Podcaster, dass so jemand so brutal ermordet wird bei helllichtem Tage, dass das einfach mal passiert, da denkt man sich einfach, Alter, was ist mit dem politischen Diskurs passiert? Wie krass gespalten ist das Land zwischen rechts und links, dass so etwas passiert? Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, Philipp. Wie hast du das mitbekommen?
Ich find's krass. Das Erste, was du gerade sagtest, ist, dass ein englischsprachiger Freund dir gesagt hat, du musst aufpassen. Mir hat ein englischsprachiger Freund, der ist Belgier, der hat mir heute gesagt, schickt mir das Video, wo Charlie Kirk in den Hals geschossen wird und sagt, Philipp, deswegen ist es wichtig, dass du Security hast. Die Landschaft hat sich quasi geändert und es wird jetzt quasi wirklich, es wird der Kampf zwischen den Systemen wird immer aggressiver. Und dir wurde genau das Gleiche gesagt, ja. Also, das ist von jeweils anderen Leuten. Ich sehe mich, ja, ich sehe mich nicht als gefährdet an. Ich bin Gott sei Dank, ich lebe in einem Land, in dem man noch sich frei äußern darf und in dem es sehr sicher ist, ergo nicht in Deutschland. Aber diese Situation, vielleicht blenden wir mal, viele Leute werden es auch nicht wissen, wer das ist. Wir blenden mal ganz kurz einen kleinen Rückruf auf Charlie Kirk ein.
For me as I move into adulthood in order to become a more informed and involved citizen.
Well, first of all, thank you for being here, and I have hope thanks to people like you. How old are you again?
13.
13. Here's a couple things I want to encourage you to do. Learn something new every single day and focus on what it means to be a good person and a person of strong character. Aristotle said that courage is the ultimate virtue. Without it, there are no other virtues. If people aren't courageous, you don't have honesty. You don't have justice. You don't have beauty. You don't have wonder. And so at age 13, I want you to commit yourself to a life of courage. Courage is doing the right thing when you don't know how it's going to work out. Courage is committing yourself to the correct course of action, regardless of the cost associated to it.
Wir sollten vielleicht noch jetzt mal, weil das Video gibt jetzt wenig, es vermittelt vielleicht so ein bisschen einen Teil seiner Werte, aber wer war er eigentlich? Also ich habe mir mal das angeschaut. Ich muss fairerweise sagen, ich habe Clips von ihm gesehen, ab und zu viral im Internet, wo er halt eben diese College-Studenten debattiert hat, also mit ihnen debattiert hat und dafür bekannt war. Und das muss man auch ganz klar sagen, die amerikanischen Colleges, also die Universitäten, sind schon politisch extrem auf dem linken Spektrum. So, warum auch immer das der Grund ist. Und er hat sich da halt immer hingesetzt und hat halt face-to-face, ohne Angst zu haben, oder naja, man muss auch keine Angst haben, es sind College-Studenten, aber hat dann halt offen mit denen debattiert und hat diese Clips dann hochgeladen und die sind viral gegangen. Und manche haben das kritisiert und gesagt, das sind College-Studenten, die sind, also er debattiert quasi mit Kindern oder Jugendlichen, die ihm nicht gemessen sind in der Debattierfähigkeit. Aber das hat er halt gemacht. Er war Gründer von Turning Point USA. Turning Point USA ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die konservative Politik in Highschools, Colleges und Universitätscampusse befürwortet. Er hatte riesige Reichweite. Er hatte 3000 plus Chapter an Schulen und Unis mit einem sehr großen Budget, 80 Millionen Dollar Budget. Er hatte 40 Millionen monatliche Podcast-Downloads und über 10 Millionen Follower insgesamt auf Social Media. Also der Typ war auf jeden Fall extrem bekannt in Amerika. Und wie gesagt, das, was er gemacht hat, ist Campus-Touren. Er hatte seinen Podcast, er hatte ab und zu News-Auftritte und hat auch die Organisation oder hat zur Organisation Students for Trump beigetragen. Das ist seine Rolle. Also er war wahrscheinlich, ich kann es halt nicht so gut beurteilen, weil ich nicht aus Amerika bin, aber ich denke mal, er war eine der zentralsten Figuren für die konservative Jugendbewegung in Amerika.
Ja, ich denke, genau so kannst du das sagen. Christlichen Glaubens, auch ganz wichtig. Charlie Kirk hat immer gesagt, in Interviews, wenn es darum ging, für was möchtest du mal, what do you want to be remembered as, also woran sollten Leute denken, wenn sie an dich denken? Dann sagte er, für meinen Glauben, dass ich ein Mensch war mit einem starken Glauben. Und er hat sich für christliche Werte eingesetzt. Jetzt muss man sagen, beobachtet es einfach mal in den Medien. Die NZZ beispielsweise, die sagt einfach, er ist rechtskonservativ. Das war er, das würde er selber auch so sagen. Alle anderen rechtsradikal, ultra-extremist, ultra-religiöser Extremist und so weiter. Das sind halt immer Kampfbegriffe, um ihn natürlich jetzt auch niederzumachen. Das ist ein Mann gewesen, der debattiert hat. Ja, die Rechten debattieren, die Linken canceln und manche werfen ihnen das vor, schießen auch. Das ist ja jetzt so diese Diskussion und die Gefahr, die man auch sieht, dass es jetzt wirklich eskaliert, weil die einen argumentieren, ich argumentiere jetzt wie einer aus dem MAGA, aus dem rechtskonservativen Lager der USA, die sagen quasi, ihr erschießt einen unserer wichtigsten Sprecher, einer, der aber gar nicht als Propagandist galt, sondern der war wirklich ein Debattierer. Es gibt hunderte Shows, wo der saß, Du könntest dich ihm gegenübersetzen, das beste Argument hat gewonnen, so wie es eigentlich sein sollte. Rein debattiert. Der hat sich auf Universitäten, hat er so ein kleines Zelt gehabt, da hat er sich hingesetzt, da lief eine Kamera, du hattest ein Mikrofon da vorne, er saß da auf seinem Hocker und dann jeder, der wollte, konnte nach vorne kommen und sagen, ich debattiere dich, das beste Argument gewinnt. Ja, und teilweise war es so, dass er ist auch sehr zurückgedrängt worden. Warum? Weil auf diesen Studentencampussen, wir hatten es ja schon gesagt, sehr linksorientiert oftmals, die sehr pro Palästina waren. Er, das wurde ihm auch vorgeworfen, sehr pro Israel war. Wenn man sich anschaut, auch wer Turning Point USA, der Kian hat ja gerade seine Organisation, von wem die finanziert wurde, das sind teilweise israelnahe Spender, dann wurde er dadurch angegriffen, ja, man hat ihn angegriffen dafür, er sei quasi a shill, also er sei ein Sprachrohr für die andere Seite. Das hatte sich in den letzten Monaten auch geändert, muss man sagen, wer das genauer sich angeschaut hat, was passiert ist in den letzten Monaten. Da gibt es ja so wie Harrison M. Smith oder auch ein Alex Jones, sehr bekannt in Amerika, die gesagt haben, dass er jetzt durch die Dinge, die passiert sind im Gaza-Krieg in den letzten Monaten, seine Meinung stark geändert hat, dass er sehr viel kritischer geworden ist, gesagt hat, die Berichterstattung, er hat sich tiefer damit beschäftigt und die Berichterstattung ist so nicht korrekt, das wird vieles verheimlicht, das wird beschönigt also, und so weiter.
Lass mich mal eine Sache kurz sagen, Philipp. Ich glaube, man kann und ich will auch mal so ein paar seiner Aussagen oder Positionen anhauchen. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes. Also lass uns erstmal vielleicht damit anfangen, was ist passiert. Er war vor 3000 Menschen in diesem Innenhof da und hat debattiert. Und dann um 12 Uhr traf ihn ein einzelner Schuss direkt im Hals. Anscheinend wurde der Schütze als jemand in dunkler Kleidung beschrieben, der von einem Dach, das etwa 200 Meter entfernt war, feuerte. Und da will ich mal an dieser Stelle dich fragen, Philipp, weil also ich habe da wirklich gar keine Ahnung von, aber für mich wirkt es so. Und klar, es gibt, wir haben die Gun Laws in Amerika, Waffen sind einfacher zugänglich dort, aber so ein Sniper-Schuss aus 200 Meter Distanz, kann das einfach irgendein Laie einfach so machen oder muss man da schon eine gewisse militärische Grundausbildung für haben, um das überhaupt hinzukriegen? Also muss das professionell organisiert sein, zwangsläufig oder nicht unbedingt? Was würdest du sagen?
Nicht unbedingt, weil guck mal, du musst keine militärische Ausbildung haben, um ein guter Schütze zu sein, aber du musst viel trainieren, um ein guter Schütze zu sein und es ist eher naheliegender, muss überhaupt nicht sein, aber naheliegender, dass wenn du die Möglichkeiten hast, die Räumlichkeiten hast, um viel üben zu können, um einen Schuss direkt in die Arterie hier in den Hals reinzumachen. Ich habe das Originalvideo gesehen. Der Schuss geht rein, dem kommt eine Fontäne raus. Das hat direkt die Arterie getroffen, dann sackt er zusammen. Wenn halt einer weiß, wo er sich positioniert in so einem Campus, da hat die NZZ. Blenden wir das mal ganz kurz ein, dass ihr ein besseres Verständnis davon bekommt, wo der Schütze platziert war, auf welchem Gebäude.
Ist das hier der Attentäter von Charlie Kirk? Am Mittwoch wurde der rechtskonservative Aktivist Charlie Kirk bei einem Auftritt im Bundesstaat Utah erschossen. Kirk war im Rahmen eines Auftritts an die Utah Valley University gekommen, wo er mit Studenten debattierte. Videos zeigen, wie Kirk von einem Schuss in den Hals getroffen wird und zusammensackt. Danach bricht ein Tumult aus. Kirk wird sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er Stunden später stirbt. Laut einer Sprecherin der Universität kam der Schuss aus dieser Richtung, also gegenüber von Kirks Pavillon, wo das Low Sea Center liegt. Dieses Video zeigt eine Person auf dem Dach des Low Sea Centers, die kurz nach dem Schuss zu fliehen scheint. Eine Aufnahme aus einer anderen Perspektive könnte dieselbe Person auf dem Dach zeigen. Kurz nach dem Attentat wurde eine Person verhaftet, danach aber wieder freigelassen. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht.
Ja, und jetzt mal ganz kurz zur Zusammenfassung, das spielt nachher schon eine Rolle. Es wurde gleich danach jemand festgenommen, ein älterer Herr mit weißen Haaren, den hat man beschimpfen, beschrien, dem sind die Hosen runtergefallen und so. Man hat den da abgeführt. Und dann hieß es, ja, das war der, das war der. Und jetzt sagen aber ganz alle Medien eigentlich schon ganz offen, es gibt Videoaufnahmen von einer schwarzen Person auf einem Gebäude, wie ihr es gerade im NZZ von der Neuen Zürcher Zeitung im Beitrag gesehen habt, der auf einem gegenüberliegenden Gebäude war. Und um deine Frage zu beantworten, kann ein Privatmann das machen? Ja, natürlich kann der das. Der kann auch ein sehr guter Schütze sein. Er kann auf den Schießstand gegangen sein. Er kann bei der Jagd sich das angeeignet haben. Aber es erweckt natürlich eher den Eindruck, dass es möglich wäre, dass es sich hier um einen professionellen Schützen handelt. Denn die Person ist verschwunden wie der Wind. Aktuell, nobody is here. Ja?
Das ist der Punkt, den ich auch hier einmal anmerken würde. Weil die Person, die du erwähnt hast, die wurde festgenommen und dann wieder freigelassen. Die Person, die es getan hat, ist aktuell nicht identifiziert. Und das, obwohl du ja so moderne Technik in Amerika hast. Ich meine, Palantir hat nicht umsonst so eine hohe Marktkapitalisierung. Es gibt so viele Mittel, die sie da haben. Helllichter Tag. Und die Person ist nicht zu identifizieren. Das kann doch dann nur, das würde ich jetzt mal so logisch denken, jemand sein, der in irgendeiner Weise entweder militärisches Training oder in einer Gruppe agiert. Es muss auf jeden Fall irgendwie professionell organisiert sein. Und das macht es noch erschreckender. Also wenn das so professionell organisiert ist und es ist nicht einfach nur ein lonesome Hobby-Typ, dem seine Aussagen nicht gefallen haben, weil er hat viele, sagen wir mal, kritische Aussagen auch oder kontroverse Aussagen getätigt zu verschiedenen Themen. Er hat beispielsweise eine Aussage, für die er auch bekannt ist, gesagt, zum Beispiel hat er die Meinung vertreten, dass der Islam nicht mit dem Westen kompatibel ist. Ich glaube, er hat auch vor irgendwie einen Tag vorher oder eine Woche vorher eine Aussage getroffen in Bezug auf den Islam mit seinem Hals. Ich weiß es aber nicht genau, deswegen will ich es jetzt auch nicht hier sagen. Aber er hatte viele kontroverse Aussagen auch teilweise. Und das wäre natürlich der erste logische Gedanke, wäre natürlich, okay, er hat irgendwen so sehr damit getriggert, dass da eine psychisch kranke, verrückte Person gesagt hat, ich mache das jetzt einfach mal. Aber das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich, weil einfach das so nicht ausgeführt werden würde. Diese verrückte Person würde wahrscheinlich mit einer kleineren Pistole, mit einer Glock oder so, sich unter die Menschenmenge begeben und dann halt auf ihn losschießen und würde dann dementsprechend auch schnell identifiziert werden und nicht so stark, in Anführungsstrichen, geplant, dass sie einfach entkommt, oder?
Ja, also ich meine, das ist ja alles spieletheoretisch. Die Wahrscheinlichkeiten sind eher, dass einer auf ihn zuläuft, ihm eine Messer reinhaut, wie wir es bei uns in Deutschland fast jedes Wochenende erleben dürfen, weil das halt einfach, das kannst du ja auch nicht detekten. Da hat einer irgendwo was dabei, der geht auf den zu, zack, bumm. Es ist durchaus eleganter, es braucht aber auch mehr Arbeit. Rausfinden, welches Gebäude, vielleicht im Voraus wissen, dass das Gebäude schon von der Schusslinie eine klare freie Schussbahn hat. Es braucht mehr Vorbereitung und so weiter. Deswegen ist die Gerüchteküche, und wir reden jetzt hier, Leute, das ist ja, wir haben das jetzt direkt danach aufgenommen. Heute am 11. September, ihr erinnert euch, der 11. September ist der Jahrestag auch, an dem das World Trade Center damals, an dem die Türme gefallen sind. Dass wir jetzt an so einem Tag widersprechen. Damals war das ja schon ein Moment, wo man wusste, das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt werden sich Dinge massiv ändern. So irgendwie, also ich hatte das damals, ich weiß noch ganz genau, wo ich war. 11. September, internationale Schule in Stuttgart damals. Ich kam gerade vom Sportunterricht, war durchgeschwitzt. Mein Lehrer hat mir das gesagt, so diese Türme fallen dort ein. Und kurz danach ist auch noch ein weiterer Turm eingefallen, der überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, im absoluten Freefall, aber ganz andere Geschichte. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis. Viele Leute sagen, das ist jetzt auch ein einschneidendes Erlebnis, wo möglicherweise eine Grenze überschritten wurde, dass man eben nicht mehr debattiert, vielleicht auch laut streitet, hart gegeneinander vorgeht, sondern jetzt killen sie sich gegenseitig auch schon. Ja? Also geht man jetzt so weit, Kritiker von egal was einfach zu erschießen. Und das ist auf jeden Fall die Gerüchteküche, was das Thema angeht. ist krass und ich möchte auch etwas vorlesen. Spiegelt überhaupt nicht das wider, ob wir das glauben oder nicht. Das sei mal völlig dahingestellt. Wir lesen einfach mal vor, wie Leute Dinge eingeschätzt haben. Und es gibt hier eben beispielsweise einen Tweet. Es gibt da jemanden, einmal Harrison M. Smith, der hat etwas Ominöses gesagt, ja. Und das war damals am 13. August und darauf kam eine Antwort. Kian, ich lese dir das jetzt vor, du wirst einfach denken, das kann gar nicht sein. Das sind faktisch so hinterlegte Tweets. 13. August, vor fast einem Monat. Da hat dieser Harrison M. Smith gesagt, I'm not gonna name names, but I was told by somebody close to Charlie Kirk that Charlie thinks Israel will kill him if he turns against them. Also, mir wurde von jemandem erzählt, der Charlie Kirk nahesteht, dass er Angst hat, dass Israel ihn töten könnte, wenn er sich von ihnen abwendet. So, jetzt denkst du erstmal, okay, nette Story, Paulanergarten, kann ja jeder irgendeinen Scheißdreck erzählen und kannst ja was einfügen, was du willst. Jetzt lese ich euch einen anderen Tweet vor. Wie gesagt, dieser Tweet ist faktisch vom 13. August als Antwort auf den Tweet, die ich euch gerade vorgelesen habe von Harrison H. Smith. Und dieser ist von Tony Borum. Tony Borum sieht sich selber als Comedian. Da stehen verschiedene Sachen in seinem Twitter-Account drin. Er schreibt, ich kann es euch in Englischen vorlesen oder auch auf Deutsch übersetzt. Wir blenden es beides ein, dass ihr es euch selber durchlesen könnt. Ja? Er schreibt am 13. August 2025, das würden sie, wenn Charlie sich gegen Israel wenden würde, würde man ihn bei einer Open-Air-Veranstaltung erschießen lassen und einen idiotischen Groiper mit einem genetischen Anomalie als Sündenbock einsetzen. Dies ist einer der Gründe, warum man von vornherein nie einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Ich habe das gerade vorgelesen, was da ist. Dieser Mann sagt, man erschießt ihn auf einer Open-Air-Veranstaltung und setzt dann irgendjemand anderen ein, den man vorsetzen kann, quasi, ach, der ist es gewesen. Das ist auf jeden Fall ein Tweet, der hat jetzt 1,1 Millionen Aufrufe, weil der einfach, da hat sich eigentlich keiner groß dafür interessiert. Jetzt geht der natürlich durch die Decke, jetzt sind schon 606 Kommentare. Also
sind halt einfach irgendwelche Leute, die random das angeblich vorher prophezeit haben, oder wie?
Diese Person ist das, ja. Es sind nicht random irgendwelche Leute, sondern das sind halt Leute, die in diesem ganzen politischen Spektrum sich drin bewegen und diese Aussagen wurden getroffen.
Aber es sind halt irgendwelche Twitter-Accounts. Das Problem, was ich damit habe, ist, du kannst halt alles tweeten. Ich kann tweeten, die nächsten Monate werden verrückt für Bitcoin. Dann kann ich sagen, die nächsten Monate wird Bitcoin crashen, die nächsten Monate wird gar nichts passieren. Dann kann ich die anderen beiden Tweets löschen und einer wird halt richtig sein, weißt du? Von daher, also ich weiß nicht, ich lege da persönlich keinen großen Wert drauf, vor allem wenn es eine zufällige Person ist, weil er hätte auch, also dass es dann sich prophezeit, ist quasi selbstprophezeiend, weil du kannst ja alles tweeten und dann die Tweets, die nicht richtig sind, löschen und der eine ist halt richtig, weißt du, was ich meine?
Ich sag mal, bei einer Open-Air-Veranstaltung ist schon ein bisschen mehr als einfach nur zu sagen, der Bitcoin wird crashen und dann crasht er irgendwann, aber...
Ja, aber Charlie Kirk war ja auf über 6000 dieser Veranstaltungen. Das ist ja das, was er gemacht hat. Ist jetzt nicht weit entfernt. Ein Sniper wird ihn in den Hals ein Loch schießen an dem Tag, dann würde ich sagen, okay, das ist wirklich korrekt, suspicious. Ja. Aber ja. An einer Open Air, also, ich weiß nicht. Vielleicht seht ihr das anders, Leute.
Ich habe es nur erwähnt, wie gesagt, Leute, auch dass es klar ist, wir wissen das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit dieser Thematik und auch mit seiner Israel-Thematik nie beschäftigt. Aber wir sind selber hier Kommentierer und wir sehen, was im Twitter-Space aktuell unterschiedlichste Themen. Es gibt auch viele, die sagen, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das sind Linke gewesen, aus dem Umfeld derer, die ihn gehasst haben. Es gibt jetzt auch ganz viele Reaktionen.
Guck mal, aber wenn ich mir das jetzt schon nur so durchlese, weil ich habe das auch mitbekommen, also diese These, dass man sagt jetzt auf X, er war Israel-Unterstützer und ist es jetzt nicht mehr gewesen oder so. Was ich hier lese, sind ganz krass starke Pro-Israel-Positionen. Beispielsweise hat er gesagt, kein nicht-jüdischer Mensch in meinem Alter hat eine längere oder klarere Bilanz der Unterstützung für Israel. April 2024, dann Mai 2025, sagt er, wenn ihr Israel den Krieg erklärt, erwartet einen Feuersturm als Reaktion. Also, ich weiß nicht, ich persönlich, Ich finde, das ist einfach halt ein bisschen zu weit weg davon, dass man irgendwie was mit Substanz hat, das darauf schieben zu können. Ich finde aber, der Kern der Sache ist halt ein ganz anderer. Es ist ein extrem wichtiger, und warum das so sehr auch, warum ich froh darüber bin, dass ich mitkriege, dass es extrem viral in den amerikanischen Medien ist und dass es nicht einfach untergeht. Ich meine, wir hatten vieles in der letzten Woche, was passiert ist. Ich glaube, am selben Tag war irgendwie noch ein anderes Attentat in Amerika, und dann gab es ja auch noch dieses Video, wo so ein Typ einfach in einer Straßenbahn oder in einem Bus oder in einem Zug so eine ukrainische Einwanderin umbringt, und das Video war auch nicht öffentlich. Also es passieren ja viele Dinge gleichzeitig. Ich finde gut, dass das Aufmerksamkeit hier kriegt mit Charlie. Warum? Weil auch wenn ich als Person vielleicht nicht mit allen Ansichten von Charlie in irgendeiner Weise zufrieden bin oder sie gut finde, ist er ja schon eine Person gewesen, die zu Universitäten gegangen ist und quasi im wahren Geist, könnte man sagen, der Demokratie versucht hat, in Form eines Dialogs mit Menschen zu sprechen. Also das ist ja das, was er gemacht hat. Er hat mit Menschen gesprochen, er hat den Dialog gefördert, er hat Debatten ausgeführt und Argumentationen ausgeübt. Das sollte eigentlich der Geist, das Wichtigste in einer Demokratie sein, egal was für eine Ansicht er hatte. Er war da und war bereit, mit Menschen mit konträrer Ansicht zu sprechen. Er ist an Orte gegangen, an die er nicht willkommen war, und hat mit Menschen gesprochen, die quasi darauf programmiert waren, ihn zu hassen. Und das erfordert gewissermaßen auch Mut, obwohl du eben viele Widrigkeiten hast. Und dementsprechend schockiert mich das umso mehr, dass eine Person, die wirklich einfach nur gesprochen hat, den Dialog gefördert hat, das Wichtigste für die Demokratie, hier Opfer eines Attentats geworden ist.
Absolut, so ist es. Es ist, und du hast es ja gerade eben angesprochen mit dem, mit dieser, das ist eine Ukrainerin gewesen in einer U-Bahn. Bin ich nicht ganz sicher, ob sie New York Subway war. Ich will jetzt gar nicht jetzt was Falsches sagen, aber die saß auf jeden Fall in der U-Bahn. Da kam ein Mann schwarzer Hautfarbe rein, der, wie man jetzt im Nachhinein wusste, mehr multipler Krimineller war, mehrmals wegen Gewaltverbrechen und anderen Dingen verurteilt worden war, wieder rausgelassen wurde, hat sich hinter sie gesetzt. Das ist eine Videokamera, da siehst du das alles, ja. Setzt sich hinter sich, macht innen hinter ihr, die sitzt einfach nur da, minding her business, sie ist ein ukrainischer Flüchtling, macht hinter ihr das Messer auf, nimmt es so in die Hand, stellt sich hin und haut ihr dieses Messer einfach, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal 5, 6, 7, 8 Mal in den Hals, steht dann auf, läuft, hinter ihm Blutlache läuft auf dem Boden, läuft einfach so wirr in der Gegend rum, und sie hat das noch nicht mal richtig, also sie hat nicht mal richtig realisiert, was eigentlich, sie ist einfach nur so völlig verängstigt, so, was ist hier los? Und komischerweise, in diesem Fall siehst du nicht, dass das Blut rumspritzt, die ist dann verblutet, ist dann gestorben, einfach nur was ich sagen will, ist, all diese Dinge passieren in kurzen Zeitabständen nacheinander. Es ist leider, leider der Zustand in der westlichen Welt ist so dramatisch schlecht geworden an vielen Orten und dadurch auch...
Ich frage mich an dieser Stelle, und die Frage muss ich auch den Zuschauern stellen und dir. Meinst du, die Situation ist global wirklich so viel schlechter geworden, oder wusste man einfach nicht davon vor 20 Jahren, weil Social Media nicht so groß war, das Internet nicht so groß war und solche Dinge sich eben nicht so schnell verbreitet haben? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle.
Also ich sage nicht global, sondern ich sage im Westen, ja, wenn wir uns Statistiken anschauen, du und ich, wir sind sie eben, wenn wir jetzt nur mal von der polizeilichen Kriminalstatistik anschauen, ja, werden die Zahlen schlimmer. Wir haben immer mehr Hate Crimes, also, und zwar von allen Seiten, ja. Dieser Typ in der U-Bahn, der hatte ja dann auch gesagt, I killed a white girl oder I got a white girl. Also von beiden Seiten, einfach aus purer Abneigung, Hass, weil man so einen Graben zwischen sich aufgebaut hat. Aber es ist nicht überall auf der Welt so. Nein, du lebst in einem Land, in dem es extrem sicher ist. Ja? Da kannst du in Dubai deinen Autoschlüssel nehmen, leg ihn auf dein Dach, stell dein Auto irgendwo ab und komm einfach am nächsten Tag wieder. Wozu sich die Mühe machen, seinen Autoschlüssel mit nach Hause zu nehmen? Scheißegal, es passiert nichts. Ja? Deswegen gibt es auch immer mehr Leute, welche sagen, hey, ich gehe in ein Land, guckt mich an. Ja, ich habe mir auch gesagt irgendwann, ich habe mal in der sichersten Stadt Deutschlands gelebt, das war Stuttgart. Dann habe ich in der Stadt gelebt, die nach Berlin die meisten Messerattacken in Deutschland hat. Jetzt leider Stuttgart. Und ich habe mir gesagt, ich gehe in ein Land, wo ich mich einfach, ich weiß jetzt nicht, ob du den Schlüssel unbedingt aufs Auto nachts legen solltest, vielleicht nimmt ihn mal, mein Nachbar sagt sich, das ist ein nettes Auto, den fahre ich dann mal. Ja, ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, da gibt es keine Kriminalität, aber es ist einfach noch um bedeutende Maße weniger als in vielen westlichen Ländern, call it Spanien, Frankreich, Italien oder eben in teilweise auch in Teilen Amerikas. Wenn wir uns Los Angeles anschauen, New York anschauen, Los Angeles, Kriminalitätsexplosion. Also ja, da würde ich mich festlegen und sagen, es ist deutlich gefährlicher geworden.
Ja gut, also wie gesagt, ich finde das Bedrückendste an der Situation ist halt einfach, dass dieser Typ versucht hat, offene Debatten zu führen und dann halt man das, also das Signal, was man hier kriegt, ist, du versuchst offene Debatten zu führen. Ja, du kannst damit rechnen, wenn Leute nicht deiner Meinung sind, dass du halt einen Schuss in deinen Nacken kriegst oder in deinen Hals kriegst. Und das ist halt ein Signal, das einem zeigt, wie gespalten die politische Landschaft mittlerweile wahrscheinlich auch wegen Social Media ist, weil einfach Social Media, weil die Algorithmen ja darauf aus sind, dich einfach nur engaged, also egal zu welchen Kosten, einfach du sollst engaged sein mit dem Inhalt. Das heißt, immer extremer, immer radikaler und immer ja, anfälliger dafür, die Gegenseite als größere Bedrohung zu sehen. Ich meine, ihr wisst ja, ihr wisst es selber, bevor Donald Trump gewählt worden ist, was es da für Vergleiche gab, von beispielsweise Stern oder Spiegel mit Trump wäre der neue Hitler und keine Ahnung, was passieren wird, wenn er an die Macht kommt. Die Welt wird untergehen, der nächste Weltkrieg wird starten. Also diese Angst davor, vor einer Bedrohung zu schüren, zu sagen, dieser Mensch oder diese Gruppe ist so schlimm, wenn die gewählt werden, dann geht das ganze Land unter, führt dann zu manchen, also für manche Personen dazu, dass sie sagen, oh nein, ich sehe es jetzt als meine Aufgabe, die Menschen zu retten und muss jetzt hier irgendwen umbringen. Ich meine, ihr habt es gesehen, Attentatversuch auf Trump, gescheitert. Jetzt Attentatversuch auf einen politischen Sprecher oder Debatteur, der mit Jugendlichen debattiert hat. Also, und dann sieht man, Trump wird gewählt und nichts von den ganzen Sorgen und Ängsten, dass die Welt untergehen wird und er ist der neue Diktator, wird am Ende umgesetzt. Und ich finde, diesen Trend sehen wir auch aktuell in Deutschland, jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Parteien, dass immer halt Angst geschürt wird, aber nicht nur Angst, sondern auch so Furcht davor, dass dann gewalttätig etwas passieren wird, etwas Schlimmes am Ende, die dann rechtfertigt, paradoxerweise, dass man vorher gewalttätig wird. Das ist ja das Verrückte daran. Oh nein, ich habe Angst, dass dann was gewalttätig passiert von der ganzen Propaganda, die man über soziale Medien hat. Und deswegen muss ich jetzt gewalttätig werden. Wir haben es ja gesehen zum Beispiel, was gab es da für Auseinandersetzungen? Zuletzt, ich kann mich noch erinnern, in den Bürogebäuden der CDU. Weißt du noch, Philipp, wo die gestürmt wurden teilweise?
Ja, natürlich. Und wollen wir uns aber auch hier nicht vergessen, von welcher Seite diese Drohungen die ganze Zeit kommen. Ja, es ist immer die den anderen vorwerfen, die sagen, die sagen, die wollen die Diktatur einführen und selber bereit sind, quasi militärische Mittel oder Gewalt einzusetzen. Ich darf auch an die von den jungen Grünen, mir fällt leider ihr Name jetzt gerade nicht ein, aber da gab es ja auch lange Diskussionen darüber, die gesagt hat, sollte die AfD an die Macht kommen, behalten wir uns vor, wie die RAF damals, die Rote Armee-Fraktion oder auch als Baader-Meinhof-Gruppe bekannt, zu den Waffen zu greifen, also dann quasi Menschen zu eliminieren, die uns nicht gefallen, in dem eigenen Glauben, sie tun etwas Gutes, weil die anderen sind die Menschen terrorisieren, nicht sie selbst. Die anderen terrorisieren, wir müssen das verhindern, indem wir zu den Waffen greifen. Und das ist etwas, das wir immer stärker sehen, dieses Häuser besetzen, du hast es ja schon gesagt, den ganze Parteizentrale besetzen lassen und so weiter. Das sind leider
Dinge unserer Zeit. Das Absurde oder das Paradoxe ist ja, man liest dann immer wieder, ja, rechtsextreme Gewalt oder Gewalt von Rechtsextremisten passiert statistisch deutlich häufiger. Also die Daten zeigen, rechtsextreme Gewalt ist dominanter in Sachen inländische Bedrohung, zumindest FBI-Daten und diese ganzen Geschichten. Das ist das, was ich auch recherchiert habe, weil ich mich die Frage gestellt habe, weil das für mich so wirkt. Es wirkt für mich andersrum. Es wirkt für mich so, als wäre linksextremistische Gewalt irgendwie ausgeprägter in den letzten Jahren. Die Daten zeigen was anderes. In Amerika ist es, also ich habe mich jetzt auf Amerika hier bezogen, ist es andersrum. Wobei bei einzelnen konservativen Persönlichkeiten die Gewalt dann doch wieder erhöht. Also es ist ein komplexes Thema an sich. Ich will da jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, weil das ist ein Thema für sich. Es spielt aber auch gar keine Rolle. Egal auf welchem Ende des Spektrums, Extremismus, der zu Gewalt führt, sollte mit dem stärksten Strafmaß möglichst eingedämmt und bestraft werden. Ob es Rechtsextremismus oder Linksextremismus ist, der hier zur Gewalt führt. Und es sollte nicht nur geframed werden, also dass es von einer Seite kommt, sondern es sollte egal sein, von welcher Seite es kommt. Es wird bestraft, es wird verhindert und es wird verurteilt vor allem. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, viele, ja sagen wir mal politisch linke Personen oder Menschen, die nicht mit Charlie Kirks Aussagen übereinstimmen oder seine Position vertreten, werden jetzt auf Social Media ganz leise sein und denen wird es quasi egal sein, was da passiert ist. Oder sie werden sich gar nicht erst dazu äußern. Wenn es aber jemand aus ihrem Camp wäre, würden sie sich dazu äußern. Das finde ich falsch. Ich würde mich auch dazu äußern, wenn das eine Person wäre aus dem linken politischen Spektrum, wenn diese Person nicht gewalttätig ist und auch nicht zu Gewalttaten aufruft, sondern in offene Debatten geht und quasi den Dialog befürwortet und ich komplett dagegen bin. Ich meine, ich bin auch gegen viele Positionen von Charlie Kirk. Trotzdem finde ich, muss sowas verurteilt werden und darf es so etwas nicht geben und würde genauso laut dafür quasi aussagen.
Ja, es gibt einen sehr guten Post, vielleicht noch einen letzten, den wir vorlesen können, der ist auch auf Deutsch verfasst worden von Gerd Burmann. Und der schreibt, stellt euch einmal vor, ein linker Aktivist wäre ermordet worden. Seine Anhänger würden jetzt auf die Straße gehen, randalieren, Schaufenster einschlagen. Es käme zu Ausschreitungen, vielleicht weiteren Toten. Ganze Stadtviertel stünden in Flammen. Das kennen wir von vielen Black Lives Matter Riots, LGBTQ Riots. Da brennt es dann richtig. Oder bei uns in Deutschland Antifa, ja, das kennen wir alle. Es gäbe eine unfassbare Eskalation der Gewalt. Aber hier, die Anhänger von Charlie Kirk, sie beten, sie antworten nicht mit Gewalt, sondern mit Glauben und Standhaftigkeit. Und ja, wir haben das ja währenddessen gerade mal eingeblendet. Da sieht man das, da gibt es jetzt ganze Campuses, da stehen sie einfach da, beten, nehmen sich gegenseitig in den Arm, bilden große Kreise. Und aktuell auf jeden Fall hören wir noch nicht das Stadtviertel brennen, wie wir das eben gerne kennen von der anderen Seite, wo dann erstmal 5 Tage lang völliges Chaos oder Anarchie, die wird ja auch immer angestrebt, völlige Anarchie herrscht und brennende Autos, brennende Mülltonnen, brennende Geschäfte. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass da mal alle politischen Lager in sich gehen und überlegen, ob man das so weiter eskalieren lassen möchte. Wohin führt das, wenn sich 2 Lager unversöhnlich gegenüberstehen, wenn nur noch der Kampf, nur noch die Gewalt irgendwann als einziges Mittel zur Lösung angesehen wird. Und ich sage euch eins, Leute, auf diesem Weg befinden wir uns gerade. Wir sehen es jeden Tag. Ich sage nur, tut euch da nicht anschließen bei dieser Sache, denn es wird jetzt auch in Amerika noch härter gekämpft werden. Es werden noch mehr Drohgebärden aufgebaut werden und das ist keine Gesellschaft hat da irgendwas davon. Und deswegen sage ich euch, Leute, geht da in euch von allen Seiten, es gibt ja sicher auch aus allen unterschiedlichen Richtungen des politischen Spektrums, die uns zuhören, am Ende nur noch voll Hass dem politischen Gegner, der gegnerischen Ansicht gegenüber zu stehen. Ihr habt den getötet und jetzt nehmen wir uns den. Das ist wie Gangverhalten. Ja? Von der einen Gang wird der getötet, dann geht es immer weiter und irgendwann erinnert man sich gar nicht mehr zurück, wie es eigentlich angefangen hat. Deswegen, das wollen wir hier sagen, wir stehen ganz klar dafür, Deeskalation, Leute, haltet euch raus aus solchen Konflikten, das ist einfach nur sinnlos. Schaut, dass es euch und euren Familien gut geht, dass ihr eure Ziele erreicht und euch nicht in irgendeinen Klassenkampf einfangen lässt, der weltweit immer stärker raufbeschworen wird. Ich hoffe, wir konnten hier einen interessanten Podcast für euch zusammenstellen heute, der relativ schnell jetzt als Reaktion kam auf die Ermordung von Charlie Kirk. Wir wünschen euch jetzt alle ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.